So, die siebte Einheit überschreibe ich die Weisheit Gottes und beziehe mich auf das berühmte Kapitel 28. Dieses Kapitel hat eine Sonderstellung im Hiob-Buch. Es unterbricht diese ermüdenden Diskussionen zwischen Hiob und seinen Freunden. Man kann mal wieder durchatmen, wenn man dieses Kapitel liest. Es gehört zur sogenannten Rahmenerzählung des Hiob-Buchs. Wir wissen ja nicht, wer das Hiob-Buch verfasst hat. Sehr wahrscheinlich ist das Hiob-Buch oder der Inhalt des Hiob-Buchs über Jahrhunderte erst einmal mündlich weitererzählt worden, bis dann irgendjemand, das muss ein geistgeleiteter Mensch gewesen sein, diese Überlieferung aufgeschrieben hat. Und das lässt sich dann auch ziemlich gut nachweisen, was dann von diesem Verfasser stammt, nämlich erstes und zweites Kapitel, das ist so ein Bericht, und dann das Ende von Kapitel 42, nämlich Verse 7 bis 17, das stammt alles von dem Verfasser, man könnte auch sagen von dem Redaktor, sagt man dazu, also von demjenigen, der diesen ganzen Überlieferungsstoff in eine schriftliche Form gegossen hat. Und von diesem Verfasser stammt ganz offensichtlich auch Kapitel 28. So kann man sich ja auch den Pentateuch, die fünf Bücher Mose, vorstellen, dass irgendjemand die Endgestalt ja hergestellt haben muss. Mose wird das meiste selbst verfasst haben, aber er wird ja schlecht über seinen eigenen Tod Bericht gegeben haben. Da muss es doch jemanden gegeben haben, der diese ganzen mündlichen und schriftlichen Überlieferungen zusammengefasst hat. Und so ist es auch beim Hiob-Buch. Dieses Kapitel 28 ist dramaturgisch genial an den richtigen Platz gesetzt. Denn die Diskussion, die Diskussionen der Freunde Hiobs mit Hiob haben sich ja festgefahren. Man hat alles gesagt, was zu sagen war. Es entsteht eine Pattsituation. Der Hörer oder Leser des Hiob-Buchs wird eigentlich richtig auf die Folter gespannt. Wie geht denn das nun weiter? Wer bekommt denn nun auch hier endlich von Gott her Recht zugesprochen? Hiob hatte gesagt, ich halte an meiner Überzeugung fest. Ich halte an meiner Gerechtigkeit fest. Mein Gewissen beißt mich nicht. Meine Lippen reden nichts Falsches. Das hat er gesagt in Kapitel 27, Vers 4 bis 6. Kann man natürlich auch, wenn man will, ihm schon wieder Hochmut unterstellen. Ich denke es nicht. Aber an dieser Äußerung merkt man, dass die Reden der Freunde bei ihm nicht diese Wirkung hatten, die die Freunde sich versprochen hatten. Und die Freunde wiederum halten auch an ihrer Überzeugung fest, dass hier eine unerkannte Schuld bei Hiob vorliegen muss, auf die nun Gott reagiert. In Kapitel 22, Vers 5 steht, ist deine Bosheit nicht zu groß, deine Missetaten nicht ohne Ende? Also die lassen sich nicht bewegen von Hiobs Gegenargumenten und Hiob lässt sich nicht bewegen von ihren Unterstellungen. Sodass dramaturgisch gesehen ja eine vollkommen festgefahrene Situation vorhanden ist, die dringend einer Auflösung bedarf. Es ist ja schon eine ziemliche Leistung, sich bis Kapitel 27 durchgebissen zu haben. Und manche schaffen das gar nicht. Die haben dann schon längst das Hiob-Buch zugemacht, bis sie an Kapitel 27 gekommen sind. So, und da es um die Weisheit der Welt ging, die uns in den Freunden entgegenkommt, ist es also eine dramaturgisch geniale Leistung, jetzt über die Weisheit Gottes ein Kapitel einzusetzen. Sozusagen als Kommentar des Verfassers zur Weisheit der Freunde. Natürlich ist das Thema Weisheit auch sonst in der Bibel ein vorrangiges Thema. Ich lese mal einige Stellen vor. Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Also man hat sich schon in den Zeiten der Psalmisten Gedanken über die wahre Weisheit gemacht. Und wer den Propheten Daniel kennt, der weiß auch, dass Daniel von der Weisheit Gottes wusste. Daniel 2, Vers 20, wie Daniel in dieses Lobpreisgebet einstimmt: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Da merkt man schon, worauf er Wert legt, ja, was Weisheit zur Weisheit macht, nämlich etwas zu wissen, was dem normalen Menschenverstand verschlossen ist. Er, also Gott, offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ist ja auch ein wunderschönes Bild, nicht wahr? Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Wenn Gott in die Finsternis guckt, dann ist sie eben nicht mehr finster. Das hält sich in der Bibel durch. Und ich will jetzt nur noch ein einziges Wort anfügen aus dem Buch der Sprüche. Sprüche 2, Vers 6. Der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Sprüche Kapitel 2, Vers 6. Also Hiob ist zwar, wie soll ich sagen, chronologisch gesehen, das erste Buch der Bibel, was sich so tiefe Gedanken über die Weisheit macht, aber das Thema Weisheit zieht sich durch. Und die menschliche Weisheit wird immer in Konkurrenz gesehen, manchmal eben auch im Widerspruch zur göttlichen Weisheit. Und diese Einsicht und diese Überzeugung kommt natürlich dann auch im Neuen Testament dann voll zur Geltung, wo dann gesagt wird, in Christus haben wir die echte Weisheit. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ja, ich sagte, dass wir hier eine Art Kommentar des Buchverfassers zur Weisheit der Freunde vor uns haben. Die Freunde waren ja sich ihrer eigenen Weisheit voll bewusst. Was weißt du, was wir nicht wissen? Kapitel 15, Vers 9. Also ziemlich kess, ziemlich überheblich treten sie da diesem Gottesmann gegenüber. Und Hiob kontert: Mit euch wird die Weisheit sterben. Kapitel 12, Vers 2. Also die nehmen sich beide da nichts. Das war schon ein recht bissiges Rededuell. Das ist nicht akademisch abgehoben. Man spürt richtig, wie die gerungen haben und wie sie sich auch dann zu schärfen haben hinreißen lassen. Hiob durchschaut die Weltweisheit der Freunde. Er spürt und er merkt und er weiß es, dass das keine Antwort auf seine Probleme, auf sein Leiden, vor allen Dingen nicht eine Antwort auch auf die Menschheitsnöte schlechthin sein kann, was die da an ihrem Gottesbild und ihrem Menschenbild verbreiten. Denn in diesem Gottesbild wird Gott zum Oberaufseher der Welt und der Mensch wird letztlich zum Sklaven degradiert. Denn das ist eine Sklavenmentalität. Ja? Bemühe dich, dann kriegst du heute Abend eine schöne Belohnung. Das ist Sklaven-Dasein. Und der Hiob, der spürt das. Und die Freunde spüren es nicht. So, nun nach diesem Vorspruch gehen wir mal allmählich in das 28. Kapitel hinein. Im Hebräischen ist es ein sehr poetisches Kapitel, schönste Poesie, gleichzeitig auch ein sehr lehrreiches Kapitel. Man bekommt hier Aufschluss über antiken Bergbau. Erstaunlich, was da im zweiten vorchristlichen Jahrtausend alles schon gemacht wurde. Man kriegt so einen kleinen Eindruck von der Naturkunde. Man kriegt auch nebenbei eine Edelsteinkunde. Also das ist schon rein naturwissenschaftlich ein interessantes Kapitel. Aber im Grunde genommen ist es natürlich viel mehr. Es ist eine Generalabrechnung mit dem Hochmut menschlicher Klugheit. Und auf diese Spur will ich Sie gerne führen, dass Sie dieses Kapitel so deuten, als eine Generalabrechnung mit dem Hochmut menschlicher Klugheit und Intelligenz. Wenn man dieses Kapitel nicht nur einmal, sondern mehrmals liest, dann wird es plötzlich ganz lebendig. Nicht nur das Kapitel, sondern die ganze Weltgeschichte, die ganze Geistesgeschichte wird plötzlich lebendig. Die großen Philosophen ziehen an einem vorüber, die großen Religionsstifter, die großen Humanisten, die Nobelpreisträger, alle, ja, die dem sogenannten menschlichen Fortschritt etwas hinzugearbeitet haben. Aber es ziehen auch die großen Ideologen des 19. und 20. Jahrhunderts an uns vorbei, die ja alle die Welt verbessern wollten. Und unterm Strich nicht nur nichts, sondern weniger als nichts erreicht haben. Die Verhältnisse der Menschen verschlechtert statt verbessert haben. Das ganze Aufgebot menschlicher Vernunft, alles wird hier gesichtet. Und alles mit dieser Frage, wo gibt es denn nun wirkliche Weisheit? Wie kann der Mensch klug und weise werden? Wie kommt er dahin, dass er endlich Gott so erkennt, wie Gott ist? Und wie kommt er dahin zu erkennen, wer der Mensch ist? Wer er selber wirklich ist. Das ist ja eine große Weisheit. Nicht nur Gott zu erkennen, wie er ist, sondern auch sich selbst zu erkennen. Wir pendeln ja im Allgemeinen immer zwischen Selbstbeweihräucherung und Selbstbemitleidung. Wir kriegen uns nicht richtig zu sehen. Wir sehen nicht die Möglichkeiten, die Gott in uns hineingelegt hat. Das ist unser Problem. Und in der Erziehung machen wir oft den Fehler, dass wir unsere Kinder behaften auf dem, was sie gerade mal sind oder was sie eben für Fehler in der Vergangenheit getan haben. Man soll ja nichts Schlechtes über seine Eltern sagen, aber an der Stelle muss ich doch mal erwähnen, dass mein Vater mir in den letzten Jahren, wo ich noch zu Hause war und tatsächlich eine sehr unruhige Jugend hatte, mir oft prophezeit hat, dass ich als Straßenfeger enden würde. Das war nicht sehr motivierend. Es war zwar berechtigt, von dem her, wie ich mich verhielt, bin ja übrigens von der Schule geflogen. Aber das nur mal ganz kurz nebenbei gesagt. Berechtigt, aber nichtsdestotrotz. Zu dünn, zu wenig, zu unweise. Ja, und ich bin Gott dankbar, dass ja, mein Vater nicht recht behalten hat. Aber wie schnell kommt einem das über die Lippen? Gerade bei Kindern, die nun sozusagen aus dem Ruder laufen. Und wie falsch ist das? Wie falsch? Wie wenig weise sind wir? Herr, du erforschst und du kennst mich. Du siehst meine Gedanken von fern. So sagt es der David. Ich habe zu Hause eine englische 10-Pfund-Banknote auf meinem Schreibtisch liegen und da guckt mich der Darwin an. Der Darwin ist ja so der Halbgott Englands und nicht nur Englands, sondern vieler Menschen geworden. Ja, hier versucht jemand, das Leben, das Phänomen des Lebens, das Geheimnis des Lebens, die Lebewesen ohne Gottes Schöpfertum zu erklären. Und was dabei herauskommt, das erleben wir täglich. Ja. Denn wenn sich das Leben tatsächlich aus sich selbst heraus entwickelt, oder noch krasser formuliert, wenn sich Leben aus Nichtleben heraus entwickelt, und wenn sich alles nach oben bewegt, durch Selektion und Mutation, und die ganze Menschheitsgeschichte ja sich immer mehr vervollkommnet, dann muss man sich nicht mehr wundern, wenn die Jugend gegen die ältere Generation aufbegehrt. Sie ist ja weiter. Sie steht ja auf einem höheren Stand. Ja? Man muss sich doch nichts mehr von den Oldies sagen lassen. Das sind die Folgen. Das sind die Folgen. Die ganze Anti-Autoritätskrise ist geistesgeschichtlich zurückzuführen auf dieses Evolutionsdenken. Ist mir völlig einsichtig. Was hat hier eine, sage ich mal, menschliche Weisheit doch alles bewirkt? In Braunschweig gab es eine Befragung von Gymnasiasten und da haben viele gesagt, sie wurden nach dem Christentum, nach ihrer Einstellung zur Kirche gefragt. Und da haben viele gesagt, seitdem uns klar geworden ist, dass der Schöpfungsbericht falsch ist und Darwin recht hat, haben wir nicht mehr in die Bibel geguckt. Ja, so sieht es aus. Das wird bei unseren Jugendlichen bewirkt. Und das kann man natürlich jetzt auf allen Wissensgebieten, auf allen Wissenschaftsgebieten mehr oder minder dann auch feststellen, wie die menschliche Weisheit über die Weisheit Gottes triumphiert. Natürlich gibt es Ausnahmen, die sogenannten exakten Naturwissenschaften, die Mathematik. Da kann man schlecht eine Evolution hineingeheimnissen. Aber sonst in der Geografie, in der Biologie, ja, in der Sozialwissenschaft, in der Politik, überall kommen doch Ansätze menschlicher Weisheit zum Tragen. Und wie man heute mit der demografischen Katastrophe umzugehen versucht, das ist doch ein Jammerbild. Ja. Da sagen nun die Wissenschaftler, im Übrigen nicht erst seit gestern, sondern schon seit etlichen Jahren, dass Deutschland verkümmert und dass wir die ganzen Sozialsysteme und Rentensysteme überhaupt nicht mehr halten können, wenn nicht die Kinderzahl drastisch nach oben steigt, dass wir im Jahre 2030 ja, etliche Millionen weniger an Einwohnern haben. Und was sagt die menschliche Weisheit? Ja, wir brauchen mehr Krippenplätze. Ja, das ist ja nun sozusagen den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Das wird doch 0,0 bringen. Ja? Man muss doch hier mal ein bisschen tiefer bohren. Wo kommt denn diese Einstellung zum Kind her? solange die Abtreibung offiziell staatlich legitimiert ist, solange man wirklich ein Embryo behandelt wie ein Stück Zellhaufen und solange das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Frau dominiert, wird sich überhaupt nichts ändern. Ja? Da kann man Millionen von Krippenplätzen bereitstellen. Das ist meine persönliche Meinung, nicht wahr? Wie man hier mit menschlicher Weisheit versucht, Probleme anzugehen, das ist ein Jammerbild. Ein Jammerbild. Vor ein paar Wochen war ein Interview in Idea drin mit dem neuen Diakoniepräsidenten und er wurde gefragt, und ist ja immerhin ein Boss über 800.000 Beschäftigte, ja? Die evangelische Diakonie ist ja der größte Arbeitgeber in Deutschland. Da wurde gefragt, wie er nun zum Thema Kinder, Einstellung zu Kindern, Abtreibung steht. Und da sagt er, ja, ist natürlich sehr bedauerlich, die geringe Kinderzahl in Deutschland. Ja, ob er nicht mit seinem Einfluss, den er ja hat, doch hier gegen die Abtreibungsgesetzgebung vorgehen möchte. Und da sagt er, nein, ich werde mich hüten, das Selbstbestimmungsrecht der Frau anzugreifen. Und gerade das wäre seine Aufgabe, diesen Popanz des Selbstbestimmungsrechts mal anzugreifen. Das ist doch das Furchtbare, ja, dass wir hier einer menschlichen Weisheit und einer menschlichen Ideologie folgen, die verheerende Folgen hat für unser ganzes Bewusstsein, für unser ganzes Rechtsdenken und dann eben auch für die demografische Entwicklung. Also, so könnten Sie viele Beispiele heute finden, wie menschliche Weisheit triumphiert und wie man sich nicht ausstreckt nach göttlicher Weisheit. Und insofern tut dieses Kapitel bitter, bitter Not. Ja? Dieses Kapitel reißt die menschliche Klugheit vom Thron. Ich könnte es auch so sagen, wir finden in diesen drei Abschnitten von Kapitel 28 drei grundsätzliche Kränkungen der menschlichen Vernunft, der menschlichen Weisheit. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Drei Kränkungen. Die erste Kränkung besteht darin, dass wahre Weisheit nirgends zu finden ist. Wahre Weisheit ist in dieser Welt überhaupt nicht zu finden. Das hört der Mensch nicht gern. Du kannst im Erdinneren bohren, so tief du kommen willst und kannst, du wirst sie nicht finden. Du kannst in der Luft nachgucken, du kannst dir die größten Teleskopen bauen, du wirst sie nicht finden. Das ist eine Kränkung sondergleichen des modernen, selbstbewussten Menschen, zumal. Du findest die Weisheit nicht in Universitäten, du findest sie nicht in Bibliotheken, du findest sie nicht in UNO-Gremien, du findest sie nicht im Nationalen Ethikrat der Bundesrepublik Deutschland, du findest sie nicht bei den fünf Weisen, bei den sogenannten fünf Weisen, die die Wirtschaftsprognosen abliefern. Du findest sie nicht. Das ist schon eine Kränkung. Die muss man erstmal schlucken. Oder man schluckt sie eben nicht und übergeht dieses Kapitel. Wahre Weisheit ist nicht zu finden. Du kannst 1000 Freunde fragen, du findest keine Weisheit. Du kannst dich selbst fragen, du kannst nach Indien reisen und dort die Heiligen besuchen. Du kannst dich in Klöster einsperren lassen. Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst Fastenkuren machen, du kannst esoterische Kurse, du kannst zu den Externsteinen fahren und die Runenalphabete lernen. Du kannst alles machen, was du kannst und willst und du wirst keine Weisheit finden. Das ist schon ein hartes Urteil. Man muss das mal richtig zu Ende denken, was hier steht. Ist natürlich alles poetisch eingekleidet, Aber die Aussage muss man ja heraushören und herausfiltern. Es gibt in dieser Welt keine Weisheit. Der Mensch bleibt dumm, schlicht und ergreifend. Er bleibt dumm, Komma, solange er die wahre Weisheit nicht empfängt, solange er sie nicht hat. Ich weiß noch, wie ich mich gewundert habe. Ich habe ja als innerlich Ungläubiger, junger Mann, mein Theologie- und Philosophiestudium begonnen. Wie ich in Münster einen Professor erlebt habe, der vor seiner Vorlesung jeweils gebetet hat. Das war mir noch nie vorgekommen, dass jemand betet. Ja, wenn man das nirgends erlebt. Natürlich habe ich da und dort schon kirchliche Gebete erlebt gehabt, aber dass einer so im Alltag vor seiner Vorlesung betet, das war schon für mich befremdlich, aber auch erstaunlich. So, wir kommen zur zweiten Kränkung der menschlichen Intelligenz, der menschlichen Weisheit. Die besteht darin, dass in diesem 28. Kapitel, und zwar im zweiten Abschnitt, den man ansetzen kann von Vers 13 bis Vers 20, der Wert der wahren göttlichen Weisheit so hoch angesetzt wird, dass alle Schätze dieser Welt nicht ausreichen, diese Weisheit zu erwerben. Also es ist interessant, dass man in diesen frühen Zeiten auch schon, ja, nach dem Thema, wie teuer kann ich es mir leisten, nach dem Wert und nach dem Gegenwert gefragt hat. Der Mensch verfügt über kein Zahlungsmittel, um Weisheit erwerben zu können. Alle seine Schätze, die er hier in dieser Erde findet, die er sich gründet, die er aufbaut, die er erwirbt, die er vermehrt, sind gar nichts wert. Selbst wenn die Weisheit irgendwo käuflich zu erwerben wäre, würde der ganze Reichtum dieser Welt, der ganze Reichtum der ganzen Menschheit nicht ausreichen, ein Gramm dieser Weisheit zu kaufen. Das ist schon bitter. Wenn man das einem Millionär sagt, ich weiß nicht, ob Sie Millionäre kennen, ich kenne einen Millionär, der ist aber Christ. Der sagte mir, Bruder Kochlovius, was meinen Sie, wie schwer ich es habe mit meinem ganzen Geld, das ich da verwalten muss. Der hat viele Sorgen. Aber was meinen Sie, was ein Millionär, ein überzeugter Millionär, der nun ganz und gar sein Geld vertraut, dazu sagen würde? Ja. Dein ganzer Reichtum ist überhaupt nichts wert. Du kannst dir dafür kein Gramm echter Weisheit besorgen. Das ist eine Demütigung sondergleichen. Wir erfahren hier in diesem zweiten Abschnitt eine totale Relativierung aller menschlicher Wertsysteme. Und das gibt Anlass, darüber nachzudenken, ja, was uns überhaupt wertvoll ist. Man kann sich ja manchmal den Gedanken vorlegen, was nimmst du mit, wenn du jetzt nur noch 5 Minuten Zeit hast, dich zu entscheiden, wenn das Haus brennt oder, was weiß ich, du einer Schiffskatastrophe gerade mal so entgehst, was nimmst du mit? Da ergibt sich dann schon so eine kleine persönliche Werteskala. Also es ist ein sehr ernüchternder Bibelabschnitt hier. All das, was uns so wichtig ist, reicht nicht aus, um die Weisheit Gottes erwerben zu können. Gediegenes Gold würde nicht ausreichen, Edles Glas, goldene Kleinodien, Korallen, Kristalle, Perlen. Nichts von alledem. Also hier wird in poetischer Sprache natürlich wieder, aber sehr anschaulich, uns der unendliche Wert wahrer Weisheit vor Augen gestellt. Das ist die zweite Kränkung. Ich denke gerade in unserer sehr auf das Äußere, auf den Konsumismus, auf Reichtum, äußere Güter eingestellten Zeit, gerade in dieser unserer Zeit, ist das schon ein sehr beherzigenswertes Kapitel. Nun kommt die dritte Kränkung. Das ist eine sehr merkwürdige Kränkung, die sich ja wahrscheinlich viele auch gar nicht so unmittelbar aus dem Text herauslesen können, aber bei genauerer Betrachtung handelt es sich auch um eine Kränkung. Der Verfasser nimmt uns sozusagen jetzt an die Hand und führt uns in das Totenreich hinein. Eine sehr merkwürdige Linie. Abgrund und Tod sprechen, Vers 22, wir haben nur ein Gerücht von ihr gehört. Selbst die Toten haben keinen Zugang zur Weisheit. Das ist ja die Aussage. Sie haben nur von ihr gehört. Ein Gerücht. Selbst die Toten haben keine Weisheit. Haben Sie darüber mal nachgedacht, was das für eine Konsequenz hat? Manche träumen ja davon, dass man sich im Totenreich noch bekehren kann. Aber wenn mir die Weisheit fehlt, dann werde ich mich auch nicht bekehren, selbst wenn ich mich könnte. Denn ohne Weisheit kann sich keiner bekehren. Und manche meinen auch, man könne und solle für Tote beten oder Messen halten oder sonst etwas. Die ganzen Religionen der Welt sind mehr oder minder gefüllt mit Ritualen für Tote. Aber was nützt es denen, wenn ich für sie bete, wenn sie keine Weisheit haben? Luther hat gesagt, wenn einer stirbt, sollst du noch einen Tag für ihn beten und das reicht dann. Das ist an für sich eine ganz praktische, kluge Wegweisung. Den Toten fehlt die Weisheit. Und ein biblischer Beleg dafür ist der reiche Mann in diesem Gleichniswort von Jesus in Lukas 16, vom reichen Mann und armen Lazarus. Das ist ja eine hochinteressante Sache. Ich schlage mal die Stelle auf, Lukas 16, und dann sehen wir uns mal diesen reichen Mann etwas näher an. Und wir werden feststellen, dass dem die Weisheit fehlt. So, ich bin jetzt Lukas 16, Vers 23. Als der Reiche in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham korrigiert ihn. Du irrst. Das funktioniert nicht. Du wirst hier gepeinigt. Und außerdem geht es auch gar nicht. Es ist eine Kluft. Vers 26. Niemand kann von hier zu euch hinüber und auch niemand von euch kann zu uns herüber. Da fehlt die Weisheit. Das müsste er eigentlich ja sehen. Aber nein, er spricht diesen Wunsch aus. Und dann kommt der nächste Akt. Ja, dann bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Und Abraham muss ihn wieder korrigieren. Dir fehlt die Weisheit. Was du da dir erhoffst, das ist illusionär. Sie haben Mose und die Propheten, sagt Abraham, das reicht. Auf die sollen sie hören. Und er widerspricht dem Abraham und sagt, nein, Vater Abraham, wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun. Wenn die ein großes Wunder sähen, dann würden sie in sich gehen. Wird wieder korrigiert, dir fehlt die Weisheit. Die werden sich nicht überzeugen lassen, auch wenn von den Toten jemand auferstünde. Ja, so ist es doch. Ich bin fest davon überzeugt. Ein Wunder bringt niemanden zum Glauben. Ein Wunder kann einen Anschubs ergeben, das bestimmt. Aber das Wunder der Bekehrung ist ja doch die Hinwendung zu Christus als meinen persönlichen Herrn und Heiland. Und da hilft ein Wunder nicht. Das muss ein Mensch ja im richtigen kairologischen Moment tun, wenn ihm Christus gepredigt wird. Aber ein Wunder tut das nicht. Ja, manche denken das so. Ach, wenn ich doch mal ein Wunder erlebte, dann würde ich glauben. Das ist alles Illusion. Da fehlt die Weisheit. Und Gott weiß sehr wohl, warum er nicht mal für 5 Minuten den Himmel öffnet und sich mal in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit zeigt. Da würden alle 6,5 Milliarden Menschen ihm zu Füßen liegen. Das ist ganz klar. Aber von denen hätte er gar nichts. Er will keine Bücklinge, er will keine Marionetten. Er will Menschen, die sich von seiner Liebe her rufen und überzeugen lassen und die menschgewordene Liebe in Christus erfassen und sich lieben lassen. Solche Menschen sucht er. Also wir sehen, im Totenreich hat man kein Gramm mehr Weisheit als hier im irdischen Weltgeschehen. Das muss man auch erstmal verkraften. Denn da laufen doch so viele Illusionen mit. Man könnte vielleicht doch noch dann in der Ewigkeit den Anschluss an Gott suchen und finden. Ich habe mal einen Vortrag gehört von Professor Wilder Smith, der hat uns das sehr deutlich gesagt, dass das unmöglich ist, sich so etwas vorzustellen oder zu hoffen. Und er hat es rein naturwissenschaftlich begründet. Er hat gesagt, jetzt haben wir die Wirklichkeit der Zeit. Die Wirklichkeit der Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sich Dinge verändern können. Das ist ja das Gute an der Zeit. Die Zeit hat ja nicht nur Gutes, es läuft ja auch unsere Lebensuhr ab. Aber die Zeit hat auch was Gutes, denn sie birgt die Chance einer Veränderung von Zuständen, Situationen, Menschen, Einstellungen. Das ist das Wunderbare an der Zeit. Gott spricht in die Zeit hinein und die Dinge verändern sich. Wo Wüste ist, kann plötzlich Gartenland entstehen, sagt Jesaja. Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei, Römer 4,17 oder Psalm 33,9, so erspricht, so geschieht's. Das sind Möglichkeiten in der Zeit. So, und das sagt der Walter Smith, die Ewigkeit ist keine Zeit mehr. Die Ewigkeit ist ein geronnener Augenblick. Da ist das ganze Phänomen der Zeit aufgehoben und aufgelöst. Und deswegen gibt es ja keine Veränderung mehr in der Ewigkeit. Das ist ja für mich einleuchtend. Man muss sich eben nur aus diesem Denkschema befreien, als ob Ewigkeit verlängerte Zeit wäre. Das stimmt nicht. Ewigkeit ist eine andere Kategorie von Wirklichkeit. Da gibt es keinen Raum und da gibt es keine Zeit, da gibt es eben nichts Irdisches mehr. Da herrschen die himmlischen Kategorien, die himmlischen Gesetzmäßigkeiten. Und wir sollten nicht so dumm sein, unsere hiesigen Lebens- und Denkmuster auf die Ewigkeit zu beziehen. Nein, wir treten dann tatsächlich in eine ganz neue Wirklichkeit ein. Das hat mir damals sehr eingeleuchtet und deswegen sagt Waldesmith, deswegen kann man sich auch in der Ewigkeit nicht mehr bekehren, weil es keine Zeit mehr gibt. Ja? Und damit gibt es keine Veränderungschancen mehr. Wie bitte? Ja, das hat Luther so gemeint. Das weiß ich auch nicht. Eine biblische Begründung gibt es dafür nicht. Aber es ist ja nun so, dass der genaue Eintritt des Todes auch für uns verschlossen ist. Ja, die Gehirnforscher sind sich ja bis heute nicht einig. Ist der Gehirntod nun der entscheidende Punkt? Und wann genau ist er zu fixieren? Das sind ja letztlich Geheimnisse, die man wissenschaftlich noch gar nicht letztlich ermessen kann. Und deswegen finde ich so einen Rat ganz gut. Ja, wenn einer stirbt, dann darf ich für ihn noch eine Fürbitte tun. Aber dann muss ich eben aufhören. Dann muss ich ihn auch freigeben. Ja, er ist jetzt in einer Wirklichkeit und da reiche ich nicht mehr ran. Also drei Kränkungen muss unser menschliches Denken hier schlucken, wenn es überhaupt bereit ist, sich auf diese Kränkungen einzulassen. So, und nach diesen Kränkungen kommt nun ganz zum Schluss die Wendung in diesem Kapitel. Ganz zum Schluss zeigt uns der Verfasser den Weg zur Weisheit. Man sieht mal wieder die Dramaturgie. Ja? Man bleibt so lange in der Schwebe. Ja, was ist denn nun mit der Weisheit? Da gibt es sie nicht, da gibt es sie nicht und da kann ich sie, selbst wenn ich sie sähe und angeboten bekäme, nicht erwerben. Selbst im Totenreich kriege ich sie nicht mehr. Ja, was ist denn nun los? Gibt es überhaupt noch eine Chance? Man bleibt richtig auf der Folterbank und ganz zum Schluss lüftet sich nun allmählich das Geheimnis. Es lüftet sich allmählich. Zunächst wird gesagt, nur Gott kennt den Weg zur Weisheit, nur er allein weiß ihre Stätte. Er überschaut die Erde, er überschaut alles, was unter dem Himmel ist. Und jetzt kommt die Schöpfung ins Spiel. Als er dem Wind sein Gewicht gab und den Wassern ihr Maß setzte, als er dem Regen die Ordnung schuf und Blitz und Donner den Weg gab, da sah er sie an und maß sie und stellte sie hin und erforschte sie, nämlich die Weisheit. Da hat er sie nicht nur angesehen, da hat er sie auch eingesetzt, da hat er sie angewendet. Die Schöpfung ist durch die Weisheit Gottes zu Stand und Wesen gekommen. Das ist die erste Aussage. Damit ist natürlich das Geheimnis erst zur Hälfte gelüftet. Die Schöpfung spiegelt die Weisheit Gottes wider. Das wissen wir. Das sagt Paulus auch im Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20. Da heißt es ja ganz deutlich, dass wir Menschen aus den Schöpfungswerken die unendliche Kraft Gottes und auch die Majestät Gottes erschließen sollen. Dazu sind wir verpflichtet. Dazu haben wir unser bisschen Gehirnmasse gekriegt, dass wir aus der Blume und aus den Galaxien, ja, und aus dem wunderbaren Zusammenspiel unserer Organe Rückschlüsse ziehen. Ja, wozu können wir überhaupt denken? Ja, wir sollen Rückschlüsse ziehen auf die ewige Kraft Gottes und auf die Majestät Gottes. Dazu ist der Mensch verpflichtet. Macht er das? Nee, macht er nicht. Denn wenn er es machte, so Paulus, dann würde er zu einer großen Ehrerbietung und zu einer großen Dankbarkeit vor Gott und zu Gott gelangen. Das hätte revolutionierende Folgen, da würde er sich bekehren. Macht er aber nicht. Er ist tagtäglich umgeben von der Schönheit, von der Kraft, von der hohen Intelligenz, die ihn da aus den Schöpfungswerken entgegenleuchtet. Jeden Tag sieht er die Sonne, jeden Tag Mond und Sterne, wenn sie nicht hinter Wolken sind. Aber er zieht nicht die Schlüsse. Es sind eigentlich nur wenige, die sich anhand der Schöpfungswerke bekehren. Da und dort hört man mal sowas. Pastor Kemner erzählte mal, dass ein Bauer aus Aalten sich durch einen Eulenschrei mitten in der Nacht bekehrt hat. Ja? Aber ich glaube nicht, dass es der Eulenschrei letztlich war, sondern der Eulenschrei hat ihm die Ewigkeit plötzlich ins Herz hineingeschrien. Und da kann man sich bekehren. Aber doch nur dann, wenn man schon mal was gehört hat von Gott und von der Ewigkeit, auf die ich ja bezogen bin. Also letztlich ist die Schöpfung eine Predigt, ganz bestimmt, aber sie tönt nur für den, der sich schon Gott hingewendet hat. Ansonsten reicht die Schöpfung nicht aus, um einen Menschen zu bekehren. Also die Psalmen sind ja voll vom Lob der Schöpfung. Und Paul Gerhards Lieder besonders. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das ist ja wunderbar. Ja? Also ein Christ kann tatsächlich froh werden, ein Felsmassiv zu sehen. Warum kann er froh werden an einem Felsmassiv? Weil er die Kraft, die sich investiert hat und die sich hier in diesem Felsmassiv zeigt, ja für sich persönlich in Anspruch nehmen kann. Tatsächlich, aber das kann ich eben doch nur als Christ. Die Schöpfung ist ein Hinweis, ganz bestimmt, auf die Weisheit Gottes. Aber ich muss diese Predigt hören können, sehen können, aufnehmen können. Und insofern sagte ich, das ist der erste Schritt. Und dem ersten Schritt folgt ein zweiter. Und so ist das ja auch tatsächlich ja, in der ganzen Menschheitsgeschichte gewesen. Erst hat Gott dem Menschen die Schöpfung vor Augen gestellt. Und dann hat er gesehen, ja, die Schöpfung ist nicht in der Lage, den Menschen zu erneuern. Dann hat er sein Gebot gegeben. Das hat er ins Gewissen der Menschen gelegt und am Sinai hat er es dem Volk Israel wörtlich aufgeschrieben. Und dann hat er gesehen, auch diese zweite Predigt reicht nicht, dass der Mensch sich bekehrt und ändert. Römer 8 hat Paulus darüber ja nachgedacht am Anfang. Und da hat er ja gesagt, dass das menschliche Fleisch, also unser altes Wesen, gegen die Forderungen Gottes opponiert und dass Gott noch eine dritte große Aktion in Gang setzen musste, um ein Menschenherz zu bekehren. Und dann sagt Paulus in Römer 8, gleich Vers 3 und 4, dann hat Gott in Christus gehandelt. Und dann wird der Mensch erneuert, ja, durch diesen Christus, der durch den Heiligen Geist in ihn Einzug hält. Und damit kommt jetzt der Schluss und der Höhepunkt und das eigentliche Ziel des 28. Kapitels. Gott allein hat den Weg zur Weisheit, Gott allein eröffnet den Weg zur Weisheit und Gott allein kann ihm sagen, wo Weisheit zu finden ist. Vers 28. Und er sagt es: Siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Das Böse meiden, das ist Einsicht. Hier sind wir sozusagen wieder am Anfang angekommen vom Hiob-Buch. Denn das Böse meiden, das hat uns ja Hiob vorgeführt. Und die Furcht des Herrn, das hat Hiob uns auch vorgeführt. Denn Gott selbst sagt ja, das ist ein gottesfürchtiger Mann. Ja, das ist die Quintessenz, das ist der Extrakt, das ist das große Ziel dieses 28. Kapitels. Demut ist der Schlüssel zur Weisheit. Die Demut des Herzens. Fürchte Gott. Schätze dich gering. Sei ganz und gar abhängig von deinem Schöpfer. Versuche nicht klüger zu sein als er selbst. Frage nach seinem Willen. Und im Neuen Testament wird dann diesen Schritten sozusagen das endgültige Ziel geschenkt, in dem Christus sich offenbart und dem er sagt, kommt zu mir her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und wenn ein Mensch diesen Schritt zu Christus findet, dann hat er sozusagen die Weisheit Gottes in ihrer ganzen Fülle in sich aufgenommen. Denn in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und Christus ist uns gemacht zur Weisheit, sagt Paulus in 1. Korinther 1, gleich am Anfang. Das ist auch so ein schönes Wort und damit will ich schließen. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit. Und jetzt kann man einen Doppelpunkt setzen, denn die Weisheit ist hier das Leitwort. Nämlich, er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. In Christus haben wir alles, was wir brauchen, zum Leben und zum Sterben. Das ist Inbegriff der göttlichen Weisheit schlechthin.